Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Nacht oder schönen guten Morgen. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm um die Adler Mannheim and all things Hockey. Ich bin Sven und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Hallo.
Du, als wir uns verabredet haben, von wegen Montag müssen wir reden, das war, glaube ich, da waren die Adler in der Serie, da stand es 2-2.
Das war nach dem Spiel 2-2. In München, ja.
Was war dein Gefühl zu dem Zeitpunkt, über was wir heute reden?
Das kommt jetzt, also zu dem Zeitpunkt...
Also ganz kurz, wir nehmen auf, Montag, 31. März, die Uhrzeit gerade 20:38.
Ja, sehr schön. Protokoll, ja,
damit wir nochmal festgehalten. Nee. Hier ist Berlin, war doch früher bei der Hitparade für die ganz Alten, die sich noch daran erinnern. 19.30 Uhr, Studio 2, Berlin. Hier ist die. Und hier ist Studio Kurpfalz, 31. März, 20.38 Uhr, jetzt 20.39 Uhr. Hier ist Eiszeit FM. Fahr ab, jetzt.
Sehr schön. Ja, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen klugscheißerisch daher, keine Ahnung. Aber ich habe noch nach dem Spiel 3 in Mannheim gesagt, es hat mich ein bisschen dran erinnert, auch wenn man das da Äpfel mit Bieren vergleicht, aber es hat mich ein bisschen dran erinnert an die Finalserie, nicht vom Niveau her, muss ich da vielleicht noch kurz einwerfen, an die Finalserie 2015 gegen Ingolstadt. Da hat Mannheim auch 1-0 geführt, mit der berühmten Wurstsemmel in Führung gegangen damals von Ronny Arendt und hat dann in Ingolstadt auf den Sack bekommen, hat zu Hause gegen Ingolstadt auf den Sack bekommen. Da gab es auch den großen Abgesang auf die Adler und schon Glückwünsche an Ingolstadt zur Meisterschaft. Und dann hat Mannheim 3 Spiele hintereinander gewonnen. Und ich habe zumindest nach Spiel 3 in Mannheim gesagt, am Sonntag werden sie nicht verlieren. Und dann haben sie am Sonntag sogar zu 0 gewonnen. Da bin ich natürlich nicht davon ausgegangen, dass es nach 6 Spielen zu Ende ist. Aber mein Gefühl war deutlich besser, als es nach Drittel 2 in Spiel 3 war, wenn man nur auf Blick die Adler richtet.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich fand, jetzt kommen wir dann auch gleich in die Serie so ein bisschen rein. Ich fand, das war eine Serie, die ganz schwer zu greifen war, wo du lange Zeit so überhaupt kein Gefühl dafür hattest und wo mit Verlaub, wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir sind ja in einem Alter, wo man direkt sozusagen reingeht in die Vollen. Oder ich zumindest bin in dem Alter, wo man nicht so viel Zeit mehr hat. Die ersten 4 Spiele hast du dich schon gefragt, ist das hier Playoff-Eishockey oder was findet da eigentlich gerade statt? Und was passiert da gerade? Und in Spiel 5 gab es dann diese Explosion. Aber bis dahin hatte ich nicht das Gefühl, das irgendwie greifen zu können. Ich dachte nach dem souveränen Münchner Sieg in Mannheim zum 2-1, dass es das ein Stück weit war. Dann hast du dieses Spiel in München, das du ja gewinnst. Und damit nehme ich so ein bisschen mein Fazit der Serie vorweg, wegen Arno Tiefensee. Hätte Arno Tiefensee im Münchner Tor gestanden in dieser Serie, wäre München weitergekommen. Das ist meine feste Überzeugung, wenn ich die Spiele mir anschaue. Und dann explodiert auf einmal alles in diesem Spiel 5. Und dann hast du schon ein gutes Gefühl gehabt, wobei mein Glaube auch war, wenn du weiterkommen willst, musst du Spiel 6 gewinnen, weil Spiel 7 wird dann ein richtig, richtig harter Ritt in Mannheim. Und so war es auch irgendwie. Aber mein Thema, die ganze Serie war, dass ich mich gefragt habe, bei beiden Teams, was sagt ihr immer, Playoff-Hockey ist nochmal ein ganz anderes Eishockey. Und das habe ich so die ersten, klar, in Spiel 3, dieses letzte Drittel, diese, ich nenne es immer Kirmesboxen, es war albern in jeder Form, was da auf dem Eis passiert ist. Also ich weiß, dass es viele anders sehen. Ich weiß, dass mir viele sagen, es gehört dazu. Ich kann mich an kein Handballspiel erinnern, was ich je gesehen habe oder auch im Fußball, wo das so im Alltag dazu gehört oder Basketball gab es jetzt einen Fall in der NBA. Aber das hat für mich nichts mit dem Sport zu tun. Ich finde, der Sport steht für sich selbst und was da wieder, und das dann auch so als Mittel zu nutzen, nach dem Motto, heute geht hier eh nichts mehr, also gucken wir wenigstens, dass sie nicht alle gesund heimkommen. Nee, Leute, echt nicht. Und dann so Spieler, wo du genau merkst, die wollen überhaupt nicht. Ja, und danach, das war für mich tatsächlich Spiel, wo ich dachte, okay, mal gucken, wenn's, also entscheidend war für mich Spiel 4 im Endeffekt, wenn du zurückblickst. Also das war das, was du gewinnen musstest. Sonst liegst du mit 3-1 hinten und die Serie ist weg. Also du gewinnst keine 3 Spiele in Folge mehr in der Serie. Aber sportlich war es die ganze Zeit so, dass ich dachte, Playoff-Hockey heißt anderes Hockey, heißt ein Gang mehr, heißt diese Buckle up. Also jetzt gehen wir alle nochmal diese Stufe hoch. Und da kam von beiden nichts. Also es kam ja von beiden erschreckend wenig über ganz, ganz lange Zeit, wo du dachtest so, hey, du hast 2 der Teams mit den größten Etats der Liga, also Mannheim vorne und München mindestens auf 3.
Ja, aber
und ich würde es gern sehen. Also ich würde es dann zumindest auch gerne auf dem Eis sehen, aber da war ja nichts. Dann wirst du in 2 Spiele abgeschossen, in Spiel 3 liegst du auch relativ schnell dann hinten und dir fehlt alles, was du brauchst, um ein Spiel zu gewinnen. Und Spiel 4 war dann so eins, ja, sie haben, das war der Witz, weil Magenta blendet noch diesen X-Goal-Wert ein mit 0,01 irgendwas. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass da 0,0 stand. Normal steht da immer eine Zahl direkt sozusagen eine Stelle nach dem Komma. Und in dem Moment macht Yorki Packers 2-0 und du denkst so, okay, heute geht alles so ungefähr. Aber insgesamt bis dahin, also Gefühl war so, wäre schön, wenn man mal Playoff-Eishockey sehen würde und das war dann in Spiel 5 der Fall.
Ja, um da den Faden aufzunehmen, am besten nochmal kurz drittes Drittel, Spiel 3. Ich fand auch so elendlich, wie das natürlich anzusehen war und so viele Unterbrechungen, wie dieses Spiel hatte und
wie lang ging
über,
das eigentlich?
Über 50 das war, ja. Minuten ging das Drittel ja, also da war ja in der Partie, das parallel lief zwischen Nürnberg und oder Ingolstadt-Nürnberg. Ingolstadt hatte, glaube ich, Heimspiel.
War ja, die Verlängerung Heimspiel,
ja. War ja schon die Verlängerung gespielt. Also die haben da auch schon eine Entscheidung in der Verlängerung herbeigeführt. Da war Mannheim gegen München immer noch im dritten Drittel irgendwo bei 7 Minuten oder 5 Minuten. Keine Ahnung, ich habe das nur im Nachhinein gehört. War ja in der Arena. Aber ich war auch in München in der Arena. Und ich muss sagen, bei allen Unkenrufen, also das war jetzt nicht so, dass München total beeindruckt war, aber sie waren natürlich schon pissed von der Art und Weise, wie man im letzten Drittel davor gegangen ist. Du hast auch gemerkt, sie waren ein Stück weit verunsichert, weil sie nicht genau wussten, wie die Schiedsrichter gespannt wurde ja von Spiel 3 auf 4 ausgetauscht. Also diese Schiedsrichter, die die dritte Partie geleitet haben, das Duo, hat bisher jetzt auch in den Playoffs kein Spiel mehr geleitet. Es hat schon in einer Art und Weise, nicht, dass jetzt München völlig beeindruckt war, aber es hat trotzdem irgendwie einen Eindruck hinterlassen.
Die PK danach, ja.
Ja, alles drum und dran. Und du hast gesagt, ja, Tiefensee hat da auch das Spiel gerettet. Ja, Tiefensee hat ja einen Shutout gefeiert. Ich fand aber, die Adler haben in diesem Spiel 4 in München nicht so viel zugelassen, wie jetzt in Spiel 6 das der Fall war. Also da war Arno meiner Meinung nach deutlich stärker. Er war auch dann in Spiel 5, obwohl es da 3 Gegentore gab, bärenstark. München hat da in Spiel 4 auch teilweise sehr kompliziert gespielt, hat da auch zu oft nochmal den Pass gesucht. Sie haben ja oft auch neben das Tor einfach geschossen. Und wenn sie aufs Tor geschossen haben, war dann Arno da. Aber wie gesagt, Mannheim hat da auch diszipliniert in der Defensive gestanden, hat da wirklich wenn was von außen halt zugelassen, ganz wenig im Slot, zumindest ja vom Gefühl her, da war es selten gefährlich. Und dann, ja, wie du gesagt hast, dann hat es ja auch Fahrt aufgenommen, spielerisch, und dann hast halt so ein Game 6, wo du eigentlich 30 Minuten aus Mannheimer Sicht meiner Meinung nach richtig gut spielen. Mhm. Du traust dir auch was zu mit der Scheibe, hast gute Spielzüge, kannst da vielleicht sogar schon, ja, wenn es ganz optimal läuft. Mannheim war da auch sehr effizient, ungefähr so effizient, vielleicht nicht ganz so sehr wie München in Spiel 3, als die nach 5 Torschüssen schon 3 Tore erzielt haben. Aber du warst effizient, kannst da vielleicht sogar 3-0 führen bei optimalem Verlauf. Traust dir was zu, lässt München eigentlich nicht wirklich ins Spiel kommen und denkst, hast dann aber das Gefühl, und das hast du in der Serie ja auch öfters gesehen, dass du nach dieser 2-0-Führung dann doch angefangen hast, dich eigentlich fast noch ausschließlich auf die eigene Defensive zu konzentrieren.
Da habe ich mich gefragt, war das der Kopf dann an der Stelle schon? Oder
war das tatsächlich diese Vorgabe? Also es ist ja schon ein Muster zu erkennen gewesen in
absolut.
dieser Serie. Also das war nach dem Spiel 1, nach dem 1:0 von Nik Žižek, war eigentlich auch ein bisschen wieder Stecker gezogen. Da hat man sich auch nur noch auf die Defensive konzentriert, inklusive dieses zweite Drittel, was ihnen dann fast auf die Füße gefallen wäre. München hat da umgestellt und hat Mannheim regelrecht eingeschnürt im eigenen Drittel. Da ja, war es vielleicht auch das Glück, dass es auf der Gegenseite dann bei allem Respekt dann München war, die sich aber einfach auch schwer tun, Tore zu schießen. Also wenn das Ingolstadt oder Berlin zu dem Zeitpunkt gewesen wären in Spiel 1, dann wäre dieses Drittel nicht mit 1:1 in die zweite Pause gegangen. Dann klar, dann liegst du hinten gegen in Spiel 2 und in Spiel 3, warst ja nie in eigener Führung, und in Spiel 4 in München nach dieser frühen 1:0-Führung durch Marc Michaelis in der dritten Minute hast du zwar weiter gut vorgecheckt noch im ersten Drittel, hast im zweiten Drittel dann aber auch wieder ja eigentlich nur fast hinten drin gestanden. Wie gesagt, München war da nicht so konsequent, hat da nicht die Riesenchancen gehabt. Das hat auch Mannheim defensiv ganz gut gemacht. Macht dann aus dem Nichts, was angesprochen, mit dem X-Goal-Wert vom Bulli weg quasi ist 2:0 und hat dann schon besser wieder im dritten Drittel, als München dann kommen musste, auch ja, in den Umschaltmomenten das eigene Glück gesucht und auch natürlich in den entsprechenden Platz gehabt, weil München da aufmachen musste teilweise. Hat dann nicht zum dritten Treffer gereicht, gleichzeitig aber auch keinen weiteren Treffer mehr gefangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist schon eine Spielweise erkennbar gewesen, dass wenn Mannheim führt, sei es 1:0, sei es 2:0, als sich auf die eigene Defensive konzentriert, statt diesen Stiefel vielleicht weiter zu spielen, was ja eigentlich erfolgreich ist. Wenn es funktioniert, alles super. Ob es gegen Berlin funktioniert, diese Art der Spielweise, da habe ich doch dann eher ein größeres Fragezeichen über dem Kopf.
Da kommen wir noch hin, aber lass uns mal dabei bleiben, weil was mir echt aufgefallen ist, diesmal, du hast das erwähnt, dieses Spiel 3. Ich fand das auch bemerkenswert. Ich weiß, er hat in Mannheim nicht viele Fans, aber es ist der erfolgreichste Coach der DEL-Geschichte. Ich fand Don Jackson so unsouverän, wie ich ihn noch nie erlebt habe bei einer Serie. Also nicht nur diese PK nach Spiel 3, wo er sagt, er will nichts sagen, das ist so ein klassischer Move. Aber auch dieses Beharren zum Ende der Serie nochmal, wo er immer wieder auf Spiel 1 abgehoben hat, obwohl Bandermann ihn gefragt hatte nach Spiel 3. Ich frage mich bis heute, ob es darum geht, diese Nummer mit, also bei Niederberger.
Das war Spiel 2, ne?
Das war Spiel 2 ja erst. Das ist so die einzige Erklärung, die ich habe, sozusagen die Unterstellung, die haben mir Niederberger mit Absicht rausgenommen. Aber das ist schon das, wo ich dachte, ich will nicht sagen, Aikens hat das Coaching-Duell gewonnen, weil dafür war mir das zu wenig, was da von außen kam, außer zu sagen, hey, ich habe eine Reihe umgestellt und wir haben im Powerplay was verändert, wie es ja Plachter dann gesagt hatte, was ja lange nicht ein Thema war. Aber ich fand, ich erinnere mich an die Serie damals mit dem Check von Pinizzotto gegen Plachter, wo ganz klar war, dass damals noch Bill Stewart außen als Coach die Coolness verloren hat in der Serie. Man hat damit auch die Serie ein Stück weit. Also die waren damals massiv in den Köpfen drin. Und mein Eindruck war diesmal, dass Jackson, der ja auch zurückkam, wie soll ich sagen, auch er wird nicht jünger, das merkt man ihm auch an. Und das ist mit ganz viel Respekt, also vor der Lebensleistung gesagt. Aber ich fand das erste Mal, dass Jackson die Coolness bei einer Serie komplett verloren hat, ab einem gewissen Punkt. Das war Spiel 3. Das war genau das, was nach Spiel 3 passiert ist, dass München vom Coaching nicht mehr so reinkam. Klar, du hast dann noch Spiel 5, wo sie nochmal gut erkannt haben, viel über die Außen, mit viel Tempo rein. Da war ganz klar zu erkennen, wir wollen auf Transition gehen. Aber so diese Äußerungen und alles, das lässt ja auch dann tief blicken, wie du intern, weil intern wird ja nochmal viel klarer gesprochen, da ist ja viel weniger Maske vorne dran, als das, was wir so bekommen. Wir bekommen ja die gefilterte Version des Filters, die du kriegst. Und das war für mich schon so ein Punkt, der mich aus Münchner Sicht negativ überrascht hat, wie unsouverän Jackson mit dieser Serie und dann auch mit der Niederlage danach umgegangen ist.
Ja, hat wahrscheinlich mehrere Punkte, du hast ja auch schon angesprochen. Zum einen natürlich das Alter, bei allem, wie du auch gesagt hast, bei, auch von mir natürlich bei allem Respekt, weil dann auch 2 Jahre raus mit dem Team, das jetzt so da stand, hatte er ja auch relativ wenig zu tun. Natürlich hat er mit schon ein paar Spieler daraus gecoacht, wurde auch mit den Meister, die da immer noch unter Vertrag stehen in München. Als er gekommen ist, gab es ja diesen, ich nenne es jetzt mal, so wurde es ja auch tituliert, diesen Jackson-Effekt, wo du ja dann die ersten 7 Spiele, glaube ich, waren, also immer gepunktet, aber auch gewonnen hast tatsächlich. Und dann war es aber die letzten 7 Spiele, hast du ja, glaube ich, aber auch 5-mal verloren oder so. Also das.
Ja, die Bilanz ist am Ende, glaube ich, 10 Spiele, 19 Spiele, 10 gewonnen, 9 verloren oder so. Also es ist ja, ganz, also es war ganz sehr durchschnittlich.
Sehr
es
schwammig.
Ist halt auch eine durchschnittliche Mannschaft, ja.
Ist halt auch nicht einfach dann zum Ende der Saison, wenn die Mannschaft auch schon 2 Trainer hatte, ne, da noch dann, ja, da hinzukommen und groß zu retten und so eine Serie. Vielleicht dann auch den, ja, den Stoß zu geben, den es braucht, ne? Und wenn da, glaube ich, mehr Automatismen vorhanden gewesen wären, das gegriffen hätte, dann, ja, wäre es vielleicht auch in eine andere Richtung gelaufen, ne? Klar. Kann schon sein, aber lass uns mal noch bitte über jemanden sprechen, der die Serie natürlich maßgeblich beeinflusst hat. Du hast es am Anfang schon gesagt, mit wenn Tiefensee auf der anderen Seite zwischen den Pfosten gewesen wäre, hätte München diese Serie gewonnen. Ja, klar, sehe ich auch so. Genauso wie man das sagen könnte für der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen Berlin. Wenn da Hildebrand für Mannheim gespielt hätte und Tiefensee für die Eisbären, wäre es wahrscheinlich für Mannheim gekippt. Einfach aus dem Grund, weil Tiefensee jetzt in dieser Saison ganz offensichtlich den nächsten Schritt gemacht hat. Und zwar zum einen, dass er jetzt Paraden hat von scheinbar unhaltbaren Schüssen, dass er die jetzt hält. Das hatte er, es war schon so seine dritte Spielzeit, in der er die Nummer 1 zwischen den Pfosten ist in den Playoffs bei den Adlern. Aber das hat er so noch nicht in der Häufigkeit gehabt, wie er es jetzt gegen München gezeigt hat. Evan Fitzpatrick hat dort auch gut gehalten, aber diese Fülle an richtig starken Paraden, wo die Offensive des Gegners dann auch mal denkt, boah, ey, da kann man echt machen, was wir wollen, der, oder in den meisten Fällen, er ist halt einfach da, mit dem Schoner, mit der Schulter, mit dem Fanghandschuh. Und das ist wirklich nochmal ein Schritt, den er einfach gemacht hat, mit seinen ja erst 22 Jahren. Man darf da ja irgendwie nicht müde werden, das zu betonen, dass er erst 22 ist und das als Torhüter, das ist schon top, top, top. Und dann auch das Mentale einfach. Arno hat in Spiel 2 und 3 insgesamt 10 Tore gefangen. Da war ja kein Empty Netter oder sowas dabei. Und er kommt zurück nach München. Er ist ja sowieso die Ruhe in Person und spielt da einen, man muss es so sagen, sorry, einen geilen Stiefel runter einfach. Man hat davor noch gedacht, ah, was ist mit Arno los? Ist er ein bisschen angeknackst? Was ist da einfach? Und dann kommt er nach München und spielt so einen geilen Stiefel. Ich habe ihn danach auch gefragt und er meint so, ja, waren ein paar unglückliche Dinger dabei, auch in Spiel 2 und 3. Das muss man abhaken und weitermachen. Und so ist er ja auch. Ja. Er nimmt ja auch kein Lob für sich. Er gibt sehr, sehr, sehr gerne auch immer an die Mitspieler weiter. Klar, ist ein Teamsport. Da gehört die Zusammenarbeit dazu, keine Frage. Aber er wäre niemals einer, der sich da ins Rampenlicht stellt. Und auch jetzt nach Spiel 6 hat er auch gesagt, er genießt es jetzt. Er ist jetzt auch mal den Abend stolz auf sich und morgen geht's weiter. Und dann konzentriert er sich aufs Halbfinale. Und das ist natürlich, ist schon ein Faustpfand. Vielleicht auch mit Blick aufs Halbfinale gegen Berlin, also wenn er dieses Niveau halten kann.
Ja, lass uns bei Arno bleiben und dann nochmal Viertelfinale und dann nach vorne, weil so ein paar Sachen würde ich gerne nochmal rausarbeiten, was diese Serie angeht, bevor wir dann nach vorne gucken. Ja, stimmt dir vollkommen zu. Also, der hat nochmal einen Riesenschritt gemacht, weil ja auch immer die Frage kam, die letzten 2 Jahre ist er wirklich so gut und passt es so und da ist nochmal deutlich was passiert, da ist auch im Kopf nochmal was passiert, also schon auch klar die Haltung jetzt als Nummer 1 auch, also das ist ja, er ist ja seit dieser Saison, also während dieser Saison jetzt sogar Nummer 1 geworden, das war er ja vorher in dem Maße nicht, also zu dieser, wo es keine Diskussion mehr gibt. Nichts beschreibt, finde ich, Arno Tiefensee besser, als wenn du ihn normal nach dem Spiel fragst, Arno, was war denn heute gut bei euch? Und er dir sagt, Ich bin Torhüter, ich habe von Eishockey keine Ahnung. frag doch die Kollegen, die da sind. Das ist für mich so der typische Tiefensee. Er ist aber auch der, dem du sagst, hey, wir standen hier vor einem Jahr in Frankfurt im Gang nach einem Testspiel und ich habe dich damals was gefragt und er weiß die Frage noch. Mhm. Also der ist bei aller Gelassenheit und so unglaublich zugewandt und der ist auch so entspannt. Also, dass dem Bock lange nachgeht, weiß genau, es geht weiter. Und ich würde schon nochmal drauf dringen, gerade Spiel 5, wo beide, ja, es steht 3-3 und Plachter macht dann das Tor in der Overtime. Und Fitzpatrick hatte auch extrem gute Paraden, weil es auch ein unglaubliches Offensivfeuerwerk war, was beide abgebrannt waren. Der Unterschied zwischen beiden war, dass ich von den 4 Gegentreffern Fitzpatrick 2 was dran mitgebe und bei Arno bei keinem von den 3. Das war für mich dieser Unterschied in der Serie, dass du 2 Goalies hast, die beide sehr gut gehalten haben, aber der eine eben in den entscheidenden Spielen keinen reinbekommen hat, den du irgendwie mitgeben kannst. Also der Treffer von Plachter in der Overtime, Tiefensee hätte den gehabt. Flach durch die Schoner aus der Position. Ja,
will ich gar nicht lange unterbrechen, ja. Hat aber Plachter natürlich auch clever gemacht, ne? Mit dem Schritt nochmal nach außen, ja. Sprich, er bringt den Torwart in Bewegung und in dem Moment zieht er natürlich ab und mit
aber, seinem durch die aber Beine. Das ist einer, den erwartet, glaube ich, auch Fitzpatrick von sich, dass er den hat.
Ja,
also wollen wir nicht diskutieren.
Sicherlich schon, will da gar nicht den Schutz nehmen, aber es war aber auch vom Tor Schützen clever gemacht, war natürlich auf die 86. Minute, ne? Aber
wie du gesagt hast, wir können ja eh nochmal drüber reden, wieder ein Spieler, der ein Stück weit zurück ist, der, was soll ich sagen, punktbeste Spieler der Adler in diesem Viertelfinale. Aber ja, das war für mich schon der große Unterschied in der Serie, weil ansonsten, ich sag's jetzt mal sehr grob, waren das für mich 2 Teams, die gezeigt haben, warum es zu 4. und 5. nach der Hauptrunde waren und nicht 1. und 3. Das war keine, du gewinnst eine Viertelfinalserie gegen den großen Rivalen aus München, das ist die Story, die wir erzählen können, die 2 großen Namen deutschen Eishockey. Du stehst jetzt im Halbfinale, das ist erstmal, glaube ich, auch so der Mindestanspruch, den man Mannheim haben sollte, mit dem, was an Kader und Etat da ist und auch mit dem, was da verpflichtet wurde. Also Michaelis und Reichel kamen, glaube ich, nicht, um im Viertelfinale rauszugehen in der DEL. Und jetzt stehst du da und hast eine Serie gespielt, die du gewonnen hast in 6 Spielen, ohne dass du, also zumindest geht es mir so, besonders überzeugt hast. Ich erinnere auch ans erste Spiel, was München durchaus ziehen kann, also oder ziehen sollte, so wie es unter anderem der Mittelabschnitt lief in dem Spiel. Die haben da schon was liegen lassen und die Adler haben die engen Dinge alle auf ihre Seite gezogen. Und was man mit Moral, Schüsse blocken, all diese Dinge gut verteidigen, starker Goalie bewerten kann. Aber was so insgesamt, hast du auswärts mal mehr als 2 gemacht? Weiß gar nicht. Jetzt auf Anhieb, glaub nicht, oder?
Du hast bis auf Spiel 5 nie mehr als 2 Tore geschossen. Du hast zwar immer 2 Tore geschossen in Spiel
1, 3, 4, 6,
aber nur einmal halt diese 4.
Und hattest einen Goalie mit einer Fangquote ab Spiel 4 von 96%. Also es ist vollkommen, das heißt, da kam viel Gutes zusammen, aber es ist echt nie. Und du hast einen Gegner gehabt, der auch gezeigt hat, dass das München, was du kanntest früher, diese, ich erinnere allein an die Reihe O'Coin, Christensen, Cahun, die da Ende der 10er Jahre alles kurz und klein geschossen hat, was ihnen in der Liga entgegenkam. Davon ist München meilenweit entfernt. Also meilenweit. Und das hatte mit dem München vergangener Jahre noch den Namen gemeinsam. Ansonsten ist ein Kader, der vor allem 2 Jahre älter ist. Oder ja, seit jetzt den letzten Titel geholt haben, 2 Jahre älter nun ist. Wo aber der Umbruch nie stattgefunden hat und die den, glaube ich, jetzt dringend angehen müssen. Es sind ja auch ein paar Namen, die diese verpflichten. Da wird was passieren. Ob das reicht, wird man sehen. Aber es war nicht das große München vergangener Jahre, gegen das man da gewonnen hat. Das würde ich schon nochmal zu bedenken geben.
Ja, klar. Das hat man ja auch gesehen von beiden Seiten. Also wenn du ja jetzt die Finalserie 2019, also in der Saison 18-19 vergleichst mit jetzt der Viertelfinalserie, dann liegen da natürlich Welten dazwischen. Du hast halt zwei Teams gehabt, die sich einfach für das, was sie leisten können, und also es ist immer so leicht gesagt, das, was sie leisten können, ne? Weil wirklich gezeigt haben sie es in der Saison ja nicht. Aber du hast einfach zwei Teams gehabt, die sich mit dem Tore schießen schwer tun, die sich auch schwer tun, nach einem Rückstand irgendwie entsprechend drauf zu reagieren. Also es hat ja immer bis auf Spiel 5 die Mannschaft gewonnen in dieser Serie, die 1-0 geführt hat. Tatsächlich. In Spiel 5 was dann hat München geführt, da hat Mannheim beim Powerplay zurückgeschlagen, du hast es vorhin angesprochen, das hat ja auch Matthias Plachter nach dem Spiel nach Spiel 5 gesagt, dass sie da viel Video betrieben haben, sich viele überlegt haben, wie sie da Lösungen finden können, um halt das Powerplay effizienter zu machen. Also das ist natürlich schon was, was klar auf Mannheimer Seite fällt. Du hast in den letzten 3 Spielen kein Gegentor mehr bekommen in Unterzahl, hast aber gleichzeitig 3 Tore geschossen. Ist jetzt nicht der Riesenaufwand, aber diese 3 Tore haben halt letztlich gereicht, um die Spiele zu gewinnen auch. Und das ist natürlich dann schon ja ein Vorteil, aber wie
Ist auch
gesagt,
eine Qualität, also um
ist
es mal rauszugehen. Es
selbstverständlich
ist
auch
eine
enge.
Qualität, diese Low-Scoring-Games, diese engen Spiele zu gewinnen, ist eine Qualität. Das will
Und
ich nicht nehmen.
das ist auch was, das hast du in der Hauptrunde gesehen, diese Low Scoring ja Identity. Und das wird auch der Weg, bin ich mir recht sicher, im Halbfinale sein, dass du da versuchst, wenig Gegentore halt zu bekommen, damit du halt mit 2, 3 maximal geschossenen Toren irgendwie das Ding halt siehst. Also, ob das die richtige Taktik ist, das wird man sehen. Da habe ich meine Zweifel dran, aber ich bin mir recht sicher, dass das so die Identität ist. Das war in der Hauptrunde ja auch
Ja,
bei der Siegesserie der Fall.
genau.
Als du dann gegen Straubing mal den Shutout hattest, dann in kurzer Zeit gegen Bremerhaven und dann das nächste Spiel 2-1 gewonnen hast. Also, das
Ich
war
glaube, 11 Spiele mit nur
dann,
einem, mit mehr als 2 Gegentoren, wenn ich es richtig erinnere, war da damals die Serie das
war
so,
mal
ne?
da mit dabei, ja.
Ja. Also das ist auch, wenn es die Adler schaffen, die Adler sind dann gut, wenn sie es schaffen, das Spiel des Gegners, will nicht sagen, auf ihr Niveau runterzuziehen, das klingt so hart, sondern sozusagen eklig zu spielen gegen sie. Das ist, glaube ich, die Qualität, die sie diese Saison haben, dass es schwer ist, gegen dich zu spielen. Aikins, das haben wir ja hier schon öfters auch gehabt, ist ein Trainer, der lieber ein 2-1 sieht als ein 6-5. Also
Definitiv.
das ist auch das Eishockey, was er klar spielen lässt. Jetzt lass uns dann doch aber mal, ich lese dir mal ein paar Namen vor. Tyronning, Leonard Föder, Liam Kirk, Freddy Tiefel, Zach Boycher, Gabriel Fontaine, Marcel Nöbels, Blaine Byron. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Meistermannschaft von, nein, Gott. Ja.
Ja, wie soll ich sagen,
Ja.
Low Scoring gegen das, was
Ja,
da kommt.
deswegen habe ich auch gesagt, mit meinen Zweifeln, du wirst natürlich, also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das ungefähr die Marschrichtung sein wird, die Mannheim angehen wird, und dass sie so spielen wie gegen München, von der Philosophie, von der Identität her, aber dass du das natürlich gegen Berlin auf einem höheren Level abrufen musst, weil wenn du dann trotzdem so Chancen zulässt, die du in Spiel 5, in Spiel 6 München da gegeben hast, dann sagt Berlin vielen Dank für den Platz oder vielen Dank für die Chance. Arno Tiefensee im Tor hin oder her, das ist natürlich auch ein Punkt. Da habe ich auch vorhin gesagt, wenn Arno diese Qualität halten kann, die er in den vergangenen 3 Spielen gezeigt hat, dann ist das natürlich ein großer Faktor. Aber Berlin ist natürlich ein Team, die macht aus wenig viel. Ja, gegen Straubing auch weniger Schüsse mal wieder abgegeben als die Straubinger. Das war ja vergangene
Ja.
Saison in der Halbfinalserie auch so. Er hat aber die Serie recht souverän mit 4-1 gewonnen. Das einzige Spiel, das sie nicht gewonnen haben, war tatsächlich zu Hause. Da haben sie 2-1 verloren. Da haben sie mal nur ein Tor geschossen, als Straubing eben dieses Low-Scoring-Game gepackt. Ja, ansonsten hast du immer mindestens 4 Tore geschossen. Hast natürlich da auch in Überzahl in Straubing, ja, mehr oder minder glücklich gewonnen. Du hast einen Weg gefunden, aber dieses Spiel zu gewinnen,
Ja, aber da
ist
will ich
auch die
gerne kurz
Qualität von
rein,
Berlin.
weil
Ja.
dieses Spiel 4, wenn Straubing das gewinnt, ist das vollkommen okay. Ja. Und dann steht die Serie 2-2. Also es ist nicht so, dass die Berliner da geglänzt haben in diesem Viertelfinale.
Ja, 4-1
liegt sich souverän, aber du gewinnst das Ding halt in Overtime und gehst dann mit 3-1 raus. Das ist halt der Unterschied. Wenn Absolut. München Spiel 4 zieht, dann steht es auch. Also klar, die Adler gewinnen es. Aber der Unterschied war in dieser Serie die Overtime im Spiel 4, wo Geibel dann das Tor macht. Aber bis dahin Stettmar übrigens mit einer Fangquote in der gesamten Serie von 95,4%, nur um mal kurz die Torhüter-Diskussion. Wie soll ich sagen? Also du hast Vertiefensee auf der einen Seite, auf der anderen steht halt auch so ein junger Deutscher, der die Saison, die er bisher gespielt hat, klar die Nummer, also leistungsmäßig klar die Nummer 1 war, war ja vor den Playoffs die Frage, gehst du mit Hildebrand? Der eine Fangquote hat in Berlin von unter 90% während der Hauptrunde, mit 89 irgendwas. Oder gehst du mit Stettmar, der von den Werten her klar besser war und ja, wie soll ich sagen, Stettmar hat gezeigt, warum er die Nummer 1 ist in Berlin und ist statistisch der beste, also du triffst auf den statistisch besten Torhüter der Playoffs bisher.
Wenn du die komplette Serie nimmst, auf jeden Fall, ja. Ja, keine Frage, Stettmar, bin begeistert tatsächlich, wie er
spielt. Das hätte ich auch nicht gedacht in der Entwicklung.
Er hat natürlich in der DEL 2 vergangene Saison, da hat er ein paar mehr Spiele gemacht als in der DEL, da bist du auch an Hildebrand so erstmal nicht vorbeigekommen, gerade als junger Steppke, aber da hat er ja auch schon überperformt ist das falsche Wort, er hat über allem gestanden mit seinen Leistungen in der DEL 2, also da hat man schon gesehen, dass er Potenzial hat. Er, als München 2023 Meister wurde, hat Stettmar ja noch beim ERC Ingolstadt gespielt.
Habe ich ihn gesehen im Spiel 5 in München.
Genau, hat da eine Förderlizenz gehabt für Ravensburg, glaube ich, war das.
Ja.
Müsste es gewesen sein. Hat er auch eigentlich fast nur DL2 gespielt und muss dann rein, weil Michael Garteig und Kevin Reich ausgefallen sind. Und der hat keinen schlechten Job gemacht damals. Damals war er aber schon bei Berlin auch unter Vertrag. Also ein Mann mit viel Potenzial, spielt jetzt seine erste Playoff-Serie in der DEL als Nummer 1. Auch das wird ein Faktor sein. Kommst du vielleicht da in den Kopf rein von Stettmar? Inwiefern kannst du ihn da vielleicht aus seinem Rhythmus bringen? Stichwort Erfahrung dann auch in Playoffs. Damit meine ich ja überhaupt nicht, dass du ihn umfährst, aber dass du halt trotzdem präsent bist vor dem Tor und ihm halt auch zeigst, dass du dauernd da bist, wenn er gerade versucht, den Puck zu fangen oder zu kontrollieren oder was auch immer. Das wird schon auch ein Faktor sein.
Es wird, glaube ich, einer der entscheidenden. Du wirst das Torhüter-Duell gewinnen müssen, um eine Chance zu haben.
Ja, aber das musst du ja immer in der Serie. Also es gibt ja ganz selten wir sind ja im Halbfinale, ne? Also es gibt ja ganz selten eine Eishockey-Serie und es ist ja egal, in welcher Liga jetzt, wo du den schlechteren Torhüter hast, aber trotzdem gewinnst. Also da musst du ja schon in allen anderen Kategorien deutlich...
Ich erinnere mich da an andere Jahre, ja, aber ich will darauf hinaus, dass mein Punkt ist, wenn ich sozusagen die Offensive der Adler auf die Defensive der Berliner lege und die Offensive der Berliner auf die Defensive der Adler, dann geht das Pendel ziemlich stark Richtung Offensive Berlin.
Ja, das ist ja gar keine Frage. Ja. Berlin auch 43 Tore mehr geschossen in der Hauptrunde als die Adler. Jetzt auch wieder, wie gesagt, mindestens bis auf die eine Niederlage, die sie gegen Straubing bezogen haben, immer 4 Tore geschossen. Also die machen aus wenig viel, die haben unglaubliches Potenzial. Sie haben auch die torgefährlicheren Ausländer in ihren Reihen. Ne? Du hast ja schon Ronning zum Beispiel angesprochen, Liam Kirk, die richtig heiß gelaufen sind jetzt im Viertelfinale. Bei den Adlern zum Vergleich hast du einen ausländischen Stürmer, der getroffen hat in den Playoffs bisher, und das ist Chris Bennett. Spielst natürlich auch nur mit 7 Ausländern. Hast den Luxus, wenn du jetzt Gavel im Tor noch dazu zählst, 4 Ausländer auf der Tribüne sitzen zu haben. Ja, über den Luxus können wir jetzt auch natürlich streiten oder debattieren, aber das wird jetzt vielleicht den Rahmen sprengen.
Ich sag mal so, die Spieler, die während der Saison verpflichtet wurden, scheinen jetzt nicht so den Impact gehabt zu haben. Also entweder lag es am Scouting oder die Spieler, die während der Saison kamen, haben hier irgendwie einen Leistungsabfall erlitten. Nach der Verpflichtung. Sonst hätten wir sie nicht holen brauchen in der Tiefe. Aber anderes Thema.
Ja, absolut. Ja, nee, das wollte ich nur sagen. Also die Offensive von Berlin, klar, schlägt da das Pendel aus. Und darum wird es ja auch gehen, diese Offensive irgendwie zu kontrollieren, dass er eben nicht diesen Output hat am Ende des Tages.
Aber um nochmal reinzugehen in diese Nummer mit Straubing, du hattest es erwähnt, ich habe mir die Expected Goals gerade mal aufgerufen für die Serie Straubing gegen Berlin. Straub Berlin war, was die Expected Goals angeht, bei 47,89% in der Serie. Das soll heißen, Straubing hatte mehr Chancen als Berlin in dieser Serie Tore zu schießen. Ja, und Berlin hat überperformt, was den Abschluss angeht. Das heißt, du hast mit einem guten Goalie und mit einer guten Abschlussquote diese Serie gewonnen. Klar sind das die Unterschiede, das heißt aber auch, und das ist das, was mich so erstaunt an den Daten. Du hast ja mit Pföderl zum Beispiel den Spieler des Jahres gehabt, der kein Tor hat bisher in dieser Serie. Also der hat gegen Straubing keinen Treffer gemacht. Ist jetzt statistisch zwar schön für die Serie, aber nicht so geil aus Mannheimer Sicht, weil irgendwann wird er nun mal treffen
mit der Qualität. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was bedeutet das für die Serie gegen Mannheim, dass er jetzt noch kein Tor hat? Ja,
eher nicht so geil, sagen wir so, aus Mannheimer Sicht, glaube ich. Aber das heißt, Berlin hat jetzt auch gegen Straubing, was soll ich sagen, die haben Luft reingelassen, die haben Luft nach oben. Es ist nicht so, dass da ein Gegner kommt, der komplett unbesiegbar ist. Aber du wirst relativ viel brauchen. Du wirst zum Beispiel auch, wir müssen drüber reden. Ich finde, wenn wir über die Defensive der Adler reden, dann hast du aus meiner Sicht mit Voller Kälble und vor allem mit Cicek-Gawanke zwei Verteidiger rein, die sich deutlich steigern müssen in ihrem Defensivverhalten, damit du eine Chance hast, diese Serie zu gewinnen. Mhm. Also was Genauigkeit, ich weiß, bei der einen gehst du vielleicht nicht mit, aber die Jungs, also Voller, Kälble sahen mir teilweise in der Beweglichkeit aus. Also ich würde sagen, da hätte ich mir manchmal mehr erwartet, und Gawanke Cicek ist einfach, ich sag mal, die Awareness für die Pucksicherheit bei eigenem Scheibenbesitz, wenn du eine Scheibe spielst, könnte höher sein, nennen wir es so freundlich. Also nein, das ist mir, da muss was passieren, weil sonst wirst du da sehr viele, wird Arno sehr viel Arbeit haben, unnötigerweise, die er wahrscheinlich eh hat, aber noch zusätzlich.
Ja, Defensivverhalten würde ich so halb unterschreiben, mehr so Richtung, was du auch am Schluss jetzt gesagt hast, Pucksicherheit im Schrägstrich, einfache Fehler halt, abstellen in dem Sinne, verlier den Puck einfach nicht in der eigenen Zone, verdammt nochmal. Und das ist halt da unglaublich oft vorgekommen, jetzt auch in der Viertelfinalserie, oder überraschend oft, ja, was heißt überraschend, nehme ich wieder zurück, ist unglaublich oft vorgekommen in der Serie gegen München, und das ist was du unbedingt abstellen musst, wenn du erfolgreich sein möchtest, ist ja keine Frage.
Ja, ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist. Ein weiterer Punkt, wo kommt die Offensivpower der Adler her? Verteilen wir es wieder breit, oder gibt es da...
Gut, wie breit sind die Adler? Also wenn du jetzt mal rein statistisch nur auf die Verteidigung...
Wie breit sind die Adler? Das ist eine schöne Überschrift für den Titel.
Ja, sehr glücklich gewählt. Wenn du jetzt mal rein auf die Defensive guckst, ne, es haben ja 5 Verteidiger getroffen, 5 verschiedene. Also du hast Vorla unter den Torschützen tatsächlich, du hast einen Jocki Packer, einen Gilmore im Powerplay, einen Gawanke im Powerplay und Nick Cicek, der im Spiel 1 getroffen hat. Das kann Berlin jetzt so nicht aufbieten. Und ins Spiel, und die restlichen Treffer, halt die restlichen 9 Treffer, du hast ja nur 14 geschossen in 6 Spielen, verteilen sich dann auf die Stürmer, aber da hatte dann Tom Kühnhackl, Christian Reichel, Marc Michaelis und Matthias Plachter auch jeweils 2-mal getroffen. Also so Sturm im Sinne von Tiefe, ne? Also ja, es darf ruhig der ein oder andere dann auch noch treffen oder muss treffen, wenn du diese Tiefe haben möchtest.
Ja, ich glaube, du brauchst diese Spiele wie gegen München mit wenig Toren.
Darauf
wird es hinauslaufen. Das ist das, womit es steht und fällt. Wenn du Spiele hast, wo du 4 Tore brauchst, um die zu gewinnen, wird es schwer, die Serie zu ziehen.
Auf einen Preis schießen mit Berlin einlassen, das ist, ja, das letzte Hauptrundenspiel, das darfst du nicht, als Vergleich nicht ranziehen, ne? Berlin hat da auch noch den einen oder anderen geschont, also sie sind da nicht mal mit der vollen Kapelle aufgelaufen. Und da hast du ja, da bist du ja auch tatsächlich zurückgekommen nach 1-3 Rückstand. Berlin hat da auch da mal den Fuß vom Gas genommen, wie es ja in der so geläufig heißt. Und da ist er dann Mann auch tatsächlich mal zurückgekommen, was sehr, sehr selten in dieser Saison vorgekommen ist. Ich glaube, tatsächlich Berlin war erst das dritte Spiel, dass Mannheim nach einem 2-Tore-Rückstand überhaupt noch gepunktet hat. Haben ja sogar das Spiel gedreht auf 4-3 und hatten dann zu Beginn, wenn ich mich richtig erinnere, des dritten Drittels sogar zwei richtig dicke Chancen. Ich glaube, das ist Ryan McInnes und Christian Reichel, sogar das 5-3 zu machen. Machen es nicht und werden dann 20 Sekunden vor Schluss bestraft mit dem Ausgleich und verlieren. War Wissmann, ja. Und ja, wenn Verteidiger von Berlin, dann höchstwahrscheinlich Wissmann. Ja. Aber ja.
Kleine Zwischenfrage, apropos Verteidiger. Weißt du, wer die meisten Schüsse abgegeben hat, der Adler, in den Playoffs bisher?
Wenn du jetzt sagst Verteidiger, dann höchstwahrscheinlich Gawanke, oder?
Ja, und zwar mit 25 Stück vollkommen, also vollkommen wild. Ich glaube, der Zweite hat 10, oder? Ich guck mal kurz nach, glaube, Zweite hat 10 oder so. Es war vollkommen wild auf jeden Fall. Gawanke, irgendwie Schussquote 25% oder so.
Ja. Ja, den einen Treffer im Powerplay, dann in Spiel 3. Ja. Aber was ich damit jetzt, um das abzurunden, nur sagen wollte, ist, du musst halt diese Chancen nutzen, die du bekommst. Wie jetzt halt im letzten Hauptrundenspiel, wo du das 5-3 machen kannst. Macht es 5-3 oder Berlin wird dich halt bestrafen. Und das, also wenn es schon ein High-Scoring-Game ist, ging ja dann 5-4 aus. Aber ich glaube, das kann mal passieren in der Serie, dass es vielleicht mal hin und her geht, auch mit Toren. Aber im Prinzip, ja, sollte sich Mannheim nicht darauf einlassen. Aber nochmal, wie gesagt, muss es halt auf einem höheren Niveau verteidigen, als es jetzt gegen München gezeigt hat. Auch die letzten 2-3 Spiele, wo es schon gut war. Aber wenn Berlin diese Chancen hat, die München hatte in Spiel 5 und 6, dann klingelt es halt mindestens einmal öfter.
Absolut. Hab jetzt mal kurz nachgeschaut. Zweiter Spieler Chris Bennett, 17 Tore, 17 Shots
angekommen. 17 Tore wäre schön, ja.
Aber 17 Tore, ja. Ja, aber das ist, was du brauchen wirst. Statistisch ist ja auch so, du hast die letzten 8 Spiele gegen Berlin verloren.
Das ist korrekt, ja.
Die letzten 8 Spiele. Das 9. war immerhin 7-1. Also der letzte Adlersieg war 7-1 in Berlin, Spiel 1 im Halbfinale.
Viertelfinale, ja.
Viertelfinale, um Gottes Willen, ja. Für mich ist Berlin Mannheim Minimum, München wird jetzt auch denken, für uns ist Mannheim immer Minimum Halbfinale.
Ja, lag halt vergangene Saison nicht an Berlin, dass das Viertelfinale war. Mannheim ist halt über die Pre-Playoffs erst reingekommen, ja.
Ja, und auch da warst du in den 5 Spielen, du hattest sie eigentlich weitestgehend. Was noch ein Punkt natürlich ist, wir hatten es vorhin davon, Vorteil Mannheim, diesmal Emotionen außen. Das letzte Mal, wir erinnern uns alle dran. Grüße an die Hörerin mit dem wunderbaren Gawanke-Trikot, wo sie die andere Nummer überklebt hat. Was machen wir mit den Emotionen für diese Serie? Ich sehe schon wieder die Werbung, es wird irgendwas, Magenta wirbt schon irgendwas, damit es wird heiß hergehen und sowas. Ich brauche es ja nicht, aber wir wissen ja, wird kommen, ne?
Wird höchstwahrscheinlich kommen, klar. Es wird auch versucht werden, diese Emotionen reinzubringen, auch auf dem Eis natürlich. Am besten, also darauf einlassen darfst du dich natürlich nicht. Ist ja klar. Ist jetzt schon so schwer genug gegen Berlin und wenn die halt in deine Köpfe kommen, dann ja, darfst du direkt gratulieren. Also du musst ja eher versuchen, bei Berlin in die Köpfe zu kommen. Berlin auch, natürlich eine Mannschaft, den bist du körperlich nicht überlegen, um es mal so auszudrücken, im Vergleich zu München. München hast du jetzt da schon den körperlichen Vorteil gehabt. München hat da jetzt auch nicht diesen Spieler drin, 1, 2, vielleicht auch 3, die Berlin hat, die dich da auch körperlich einschüchtern können. Einschüchtern jetzt, wohlgemerkt das Wort. Und das auch versuchen werden. Also da musst du natürlich dagegen halten und selbst halt, ich nehme jetzt den Ausdruck Zeichen setzen, damit meine ich ja aber natürlich nicht jemanden verletzen, aber körperlich hart spielen, Playoff-Hockey einfach spielen. Du musst versuchen, auch Stichwort Stettmar, in die Köpfe halt reinzukommen in Berlin und nicht eben Berlin in deine Köpfe zu lassen und dich mit irgendwas beschäftigen, was nur unnötig Energie raubt am Ende des Tages. Aber ja, wird kommen. Die Frage ist, wie handelst du die Situation?
Ja, ich weiß es tatsächlich. Ja, ich weiß es nicht, wie sie es handeln werden. Das werden wir erfahren. Die Frage ist halt, wie weit lässt sich leiten oder wie weit lässt sich drauf ein? Klar ist, mit Spielern wie Bergmann, Žižek, Esposito, da wird schon ein bisschen Betrieb sein. Also Da wird es auf beiden Seiten Betrieb sein. Ich glaube, eine entscheidende Frage wird auch sein, wie gut schaffst du es, Tyronn Lue in den Griff zu kriegen? 5 gegen 5, mehr als ein Punkt pro Spiel, sowohl in der Hauptrunde jetzt auch in Playoffs in der Serie gegen Straubing. Das ist schon der Zauberer dieses Jahr auf dem Eis. Ja. Und du hast den Punkt vorhin genannt. Also Stettmars zweite Playoff-Serie wird das erst sein. Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, den man wird nutzen müssen. Und dazu noch, wenn man eine Chance haben will, Low-Scoring-Games, und dann könnte man eine Chance haben, weiterzukommen. Was ziemlich viele Konjunktive sind, sich eine Chance zu geben.
Aber ja, absolut, ja. Aber das ist ja auch die Realität.
Ja, ja.
Wenn jetzt alles den Gang geht, den die beide Mannschaften nach der Hauptrunde gezeigt haben, dann wird Berlin ins Finale einziehen. Aber wenn die Punkte halt eben eintreten, wie Tiefensee läuft heiß, du kommst in den Kopf von Stettmar, oder Stettmar performt eben nicht mehr so konstant, wie das jetzt in der Viertelfinalserie der Fall war. Du hältst Berlin bei wenig Toren und triffst aber selbst mal öfter als zweimal im Schnitt, dann sind es Punkte, dann kannst du drüber reden, dass Mannheim schon diese Serie ziehen kann, vor allem halt diese wichtigen Tore zu treffen, die Berlin halt mal einen Nackenschlag gibt, wie vergangene Saison in der Playoff-Viertelfinalserie, die ja auch kein 4:1 war im Endeffekt, da hat Berlin halt aber auch den besseren Torwart gehabt, eben mit Hildebrand, und hat halt eben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen auch. Spiel 4 in Mannheim beispielsweise, als Mannheim nach vorne rennt in Unterzahl beim Stand von 1-1 und versucht, dieses 2-1 zu schießen. Und Berlin kontert und macht halt eben dieses 2-1 und geht damit 3-1 in Führung. Aber das sind halt ähnlich Straubing, Viertelfinale in Straubing dann, die Overtime. Aber das sind halt Spiele, die du ziehen musst, wenn du halt erfolgreich sein willst. Und das macht Berlin eben. Berlin, um das noch vielleicht unterzubringen, ist natürlich auch eine Mannschaft, die ja unglaublich gewachsen ist. Also jetzt, wir lassen mal das ganze Team im Wandel weg, aber natürlich kommt Berlin von einer ganz anderen Basis, ne, mit 3 Meisterschaften in den vergangenen 4 Jahren und kann dann natürlich auch was ganz anderes aufbauen, hat ein ganz anderes Selbstverständnis, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich eine unglaublich hohe Hürde, die du da versuchen musst zu knacken, ganz klar.
Ja, Struktur, dreifacher Meister, du hast es erwähnt, kommt natürlich mit einem anderen Selbstbewusstsein. Dreifacher Meister, ja, doch in den letzten paar Jahren, die haben schon öfters mal einen Titel geholt. Sind aber trotzdem noch Vorrunden Zweiter gewesen, haben jetzt eine Serie gegen Straubing gespielt, die gezeigt hat, dass sie verwundbar sind. Ich bleib dabei, gewinnen Straubing diese Overtime in Spiel 4, dann steht es da 2-2 und die Chancen waren da, was Stettmar da gehalten hat, war jenseits von Gut und Böse. Aber ich kenne einen, der hat gesagt, Mannheim gewinnt gegen München in 6. Weil es da scheint Ahnung gehabt zu haben. Was sagt derjenige denn, wie die Serie Mannheim-Berlin ausgeht? Also du.
Ah, das war ich, tatsächlich.
Ich habe Mannheim mit 5 getippt, die anderen.
Stimmt, weil du noch gesagt hast, in München die Serie beenden. Ne?
Machst das nicht fertig, ja.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal gewusst, wie ich getippt habe vergangenes Mal. Ich habe es ja eigentlich schon während der
Aufnahme. Für unsere alten Sendung immer jeden Abend zum Einschlafen nochmal. Ja,
das hast du mir noch voraus. Ja. Ich habe es ja während der Aufnahme jetzt schon gesagt. Wenn alles den normalen Weg geht, dann wird Berlin in 5, spätestens 6 Spielen ins Finale einziehen. Vielleicht erwischst du sie jetzt noch im ersten Spiel auch vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß. Glaube ich eher nicht, aber möglich ist es natürlich dadurch, dass sie 1-2 Tage mehr frei hatten, dadurch, dass sie schon nach 5 Spielen fertig waren, wobei ich es ehrlich gesagt nicht glaube. Und Mannheim halt ein bisschen noch mit Euphorie kommt, spielt halt aber auch in Berlin. Also wie gesagt, wenn es normal läuft, Berlin in 5, spätestens in 6 Spielen, wenn all diese Punkte eintreten, die wir jetzt hier genannt haben, erörtert haben, die für Mannheim laufen müssen und die kommen vielleicht wirklich so, ja, dann kann es auch Mannheim tatsächlich vielleicht in 6 Spielen schaffen, aber ich bleibe dabei, wenn es normal läuft, und davon gehe ich jetzt Stand heute Abend, Montagabend aus, 9:30, dann geht Berlin ins Finale.
Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, muss man dazu sagen, für alle, die jetzt wieder denken, oh, sagen wir immer das Gleiche. Das letzte Mal, dass für mich eine Serie so klar war zwischen Berlin und Mannheim, ist weit zurück. Ich erinnere mich an eine Saison. Da hatte die NHL den Lockout. Da haben Hecht Edgerton, Corbett in Mannheim alles niedergeschossen. Dann ging es in Frankfurt. Verkackte man das Heimspiel, das vierte, und zog dann Spiel 5 in Frankfurt und kam dann vollkommen übermüdet gegen Berlin an, die, glaube ich, in 3 im Halbfinale durchging.
Ja.
Und verlor dann auch das Finale ziemlich chancenlos. Das war jetzt zu Friedrichspark-Saison.
Ja.
Bei dem Spiel 4 gegen Frankfurt war ich damals da, weiß ich noch. Strafzeit wegen Spielverzögerung, das war damals eine neue Regel in der Overtime. Frankfurt macht im Powerplay das Tor. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ist das die Serie von momentan, ich lasse mich gern überzeugen, die sozusagen diese Dimensionen hat. Deshalb ist für mich auch Berlin in 5. Wenn Stettmar seine Leistungen schafft zu wiederholen und wenn die Adler es nicht schaffen, also wir haben die Faktoren genannt, die du brauchst, um eine Chance in dieser Serie zu haben. Da gehört Stettmar dazu, da gehört das Eindämmen dieser Offensive dazu und es gehört dazu, dass du dir nicht viele, wie soll ich sagen, du darfst nicht viele Tore brauchen, um die Spiele zu gewinnen, dann hast du eine Chance. Ansonsten sehe ich das nicht. Aber es ist natürlich auch die Chance, Sachen Coaching von außen zu überzeugen, dass der Prozess wirklich Vertrauen verdient hat. München hat mich da noch nicht hingeführt. Insofern lasse ich mich da jetzt gern gegen Berlin überzeugen. Aber Phil, wir gehen hier nicht raus. Wir haben jetzt ein Halbfinale getippt. Zumindest noch kurz auf die andere zu schauen. Wir brauchen keine Analyse. Ich will trotzdem noch mal loswerden. Verkauft irgendwo im Streaming-Angebot die Spiele 1 bis 5 Ingolstadt, Nürnberg. Ich werde es kaufen. Und mir für ewig irgendwo ablegen und anschauen. Keine Ahnung, ob es je eine bessere DL-Serie gab. Eine mit mehr Herz, Offensivfeuerwerk. Und das war Eishockey zum Niederknien. Schön. Großes Lob wieder nach Nürnberg an der Stelle. Phil, dein Tipp in Ingolstadt Köln, wer schafft's?
Ich weiß noch, was in der vergangenen Saison war die Serie der Enttäuschung und von unserer letzten Aufnahme ein Ding auf.
Pre-Playoffs, ne?
Pre-Playoffs, da hat sich dann Köln, hat sich Ingolstadt durchgesetzt und wurde dann gesweept von Bremerhaven im Viertelfinale. Jetzt hat Köln tatsächlich überrascht im Viertelfinale, Bremerhaven aber auch, allerdings negativ. Dennoch bin ich da auch, ähnlich wie bei Berlin-Mannheim, bei Ingolstadt, wenn die das abrufen, was sie können und vor allem PK deutlich besser stehen, was wichtig sein wird gegen Köln, dann zieht das Ingolstadt in 6, um jetzt auch mal die Spiele zu tippen.
Wir sind ja hier voll langweilig. Ich habe Ingolstadt in 6 auch auf dem Zettel, weil ich glaube, dass das ekligste, was Ingolstadt in Playoffs kriegen konnte, mit der Art, wie sie gebaut sind, wie sie Eishockey spielen, Nürnberg war tatsächlich. Und ich glaube, jetzt wird es für Sue in Anführungszeichen nur noch leichter, auch wenn da am Ende eventuell Berlin wartet, die dann für mich Favorit werden in dem Finale, wenn es denn dazu kommen würde, aufgrund der Erfahrung und dem, was sie haben. Aber ich glaube, dass sie sich gegen Köln leichter tun und sehe trotzdem auch da 6 Spiele, aber ich sehe es Ingolstadt da deutlich, wie soll ich sagen, deutlich erleichtert darüber. Was ich noch empfehlen kann für alle da draußen bei Magenta Sport gibt's, weiß nicht, ob es alle schon schauen, auch die DL2 Zusammenfassung. Und da sind wir jetzt gerade in den Playdowns im entscheidenden Duell zwischen Selb und Regensburg und in den Halbfinals zwischen Kassel und Dresden steht's 1-1 und zwischen Krefeld und Ravensburg steht's 1-1. Und allein diese 7-Minuten Zusammenfassung, die es da zu sehen gibt bei Magenta von den Spielen, lohnt sich sehr reinzugucken, da ist richtig Feuer drin, es macht Spaß. 3 Teams von denen können aufsteigen. In Düsseldorf zittert man gewaltig momentan, weiß auch nicht so genau, wie es weitergeht. Da gab es heute einen Artikel in der RP von Bernd Schwickerath dazu. Wer das lesen kann, gerne reinschauen. Düsseldorf muss natürlich weiter auf Ravensburg hoffen. Wir werden es weiterverfolgen, aber erstmal, Phil, morgen Berlin-Mannheim. Werden wir, glaube ich, gucken, oder?
Ich habe es fest vor, ja.
Ja, irgendwie könnte es sein, dass wir da mal ein bisschen Eishockey schauen. Gibt es noch was von uns zu sagen?
Von mir nicht mehr.
Nee, ihr könnt uns auf Blue Sky folgen und auf Instagram. Das sind die zwei Kanäle.
Ja.
Unbedingt. Ihr kriegt sogar Antworten, wenn ihr uns schreibt. Wir wissen, es bleibt geheim von wem, aber ihr kriegt Antworten. In diesem Sinne, liebe Grüße, bis dann. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.